Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Ich sitze hier im wunderschönen Büro von Friederike Dahns mit Blick auf die Spree. Friederike, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Danke für die Einladung, Zoe.
Wer bist du und was motiviert dich?
Friederike Dahns, mein Name, bin 51 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und seit 25 Jahren jetzt im Bundesministerium des Innern und verheimat und leite seit vergangenem Jahr die Abteilung für Cyber- und Informationssicherheit.
Und was motiviert dich?
Ich würde sagen, wenn man diese großen Themen hier im Ministerium mitgestalten darf und durch alle Krisen gegangen ist, die letzten drei Jahrzehnte geboten haben, dann ist für mich eigentlich das Leitmotiv der Schutz der Bevölkerung. Ich bin ja gelernte Krisenmanagerin hier im Haus und dazu beizutragen, dass wir einen effektiven, zukunftsfähigen, modernen und für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbaren Schutz haben in ihrem Alltag, in dem, was sie umgibt an Produkten, aber auch in dem, was sie sich wünschen vom Sicherheitsgefühl her und bei der Bewältigung, wenn es dann doch zu einer Krise kommt oder einem Vorfall. Dazu meinen Beitrag zu leisten, das ist tatsächlich nicht nur Teil meiner täglichen Arbeit, sondern auch immer wieder meine Motivation.
Sehr schön, gerade in unsicheren Zeiten, ne? Kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt wollen wir dich erstmal kennenlernen. Wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du mit der gewonnenen Zeit machen?
Vermutlich sollte ich schlafen, mehr schlafen, das tut mir ja zu wenig in diesen Jobs. Aber bei mir würde es tatsächlich in das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehen. Ich habe hier eine sehr große Abteilung mit über 100 Kolleginnen und Kollegen und wir haben eine große Bandbreite an Themen von digitalen Infrastrukturen über klassische Informationssicherheit, Forschung bis hin zur Umsetzung von EU-Rechtsprechung oder dem tatsächlichen Kampf gegen Cyberkriminelle. Und da gibt es eigentlich gar nicht genug Zeit, um sich im direkten Gespräch auszutauschen und zu sagen, was verbirgt sich nochmal genau dahinter, was können wir mehr tun, wie hängt es zusammen? Also ich vermute, meine 2 Extrastunden würden in den Beruf zu den Kolleginnen und Kollegen hinströmen.
Arbeit, 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 ja. Oder? Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Also es ist tatsächlich mein erster Podcast, insofern ist das ein echtes First. Und ansonsten leite ich zum ersten Mal eine Abteilung. Und damit sind natürlich ganz, ganz viele erste Male verbunden. Also das erste Mal als Abteilungsleiterin zu den Mitarbeitern und Mitarbeitern zu sprechen, sie einzustimmen, mit ihnen Programm zu entwickeln, sie jetzt auch zu beurteilen. Wir haben wieder Beurteilungsdurchgang, sie zu fördern, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begrüßen. Also ich habe so den Eindruck, die letzten 12 Monate waren eine ganze Sammlung von Firsts.
Spannend. Also über deinen Führungsstil würde ich gerne auch gleich nochmal ein bisschen mehr erfahren. Kann man sich denn das so vorstellen als Abteilungsleiterin in diesem Haus? Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
Also was gleich geblieben ist, dass ich immer den Weg hierher nehme nach Altmoabit. Früher saßen wir am Spreebogen, also sehr, sehr viel Präsenz, wenn man Abteilungsleiterin ist. Da ist man nicht sehr im Homeoffice unterwegs, sondern man versucht wirklich viel vor Ort zu sein, das ist jedenfalls mein Anspruch, um für die Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich die Vorgänge betreuen, weil das tue ich ja im Einzelnen nicht mehr, ja, eine parlamentarische Anfrage beantworten, eine Presseanfrage, ein Text verfassen, eine Redevorbereitung für die Frau Ministerin, um für diese Kollegen wirklich ansprechbar zu sein, bei Rückfragen und auch Impulse zu geben. Dann ist natürlich ein großer Auftrag an mich, mich zu vernetzen zu meinen Themen. Cybersicherheit ist ein klassisches Querschnittsthema der inneren Sicherheit. In unserem modernen Leben steckt überall ein digitaler Aspekt drin. Unsere Verantwortung ist es, den cybersicher zu gestalten. Und das lebt davon, dass ich im Austausch bin mit den Kollegen, die für die öffentliche Sicherheit zuständig sind, die für Kritis zuständig sind, die hier
Kritis für unser nicht genau,
also kritische Infrastrukturen, die ganzen Lebensadern, die uns erhalten im täglichen für Strom, für Gas, für Verkehr, für Gesundheit, das alles sind ja wieder große Fachlichkeiten und in all denen steckt auch wieder Cybersicherheit. Also Vernetzung ist ein wichtiger Aspekt. Dann habe ich in diesem ersten Jahr sehr viele Anfragen bekommen, weil man mich kennenlernen wollte, weil große Neugier bestand. Das können dann Vertreter von Interessensverbänden sein oder von anderen Ministerien, die kommen und sagen, wie stellen Sie die Abteilung auf? Was machen Sie da eigentlich? Was sind Ihre Schwerpunkte? Und dann haben wir tatsächlich in unserem Leadership-Bereich, Abteilungsleitung, Staatssekretäre, Ministerin, einen sehr, sehr engen Austausch, sehr viele Meetings. Im Sicherheitsbereich sind sie eben oft in Präsenz. Ja, wir haben Themen, die wir besprechen, die können geheim eingestuft sein oder sogar noch oberhalb. Die bespricht man gerne im kleinen Kreis, ohne Mikrofone, ohne Telefone am Tisch. Deshalb bin ich tatsächlich viel hier, wenn ich nicht auf Dienstreisen bin. Das gehört natürlich auch zum Arbeitsalltag. Also ich habe 6 große Behörden, die zu besuchen, die Chefs mit meiner Strategie abzugleichen. Was sind ihre Schwerpunkte? Passt es gut zueinander? Die Finanzierung sicherzustellen. Alle brauchen ja auch Geld und Stellen für das, was sie tun. Und die Partner im Ausland natürlich. Nicht nur in den Ländern, sondern auch in den europäischen Mitgliedstaaten und da, wo wir besondere internationale Beziehungen haben, natürlich auch dort.
Das hört sich jetzt instinktiv, also so an, als wenn man im Bereich Sicherheit arbeiten würde, das dann vielleicht nicht besonders familienfreundlich ist.
Ja, das kann ich total unterstreichen. Also Vereinbarkeit ist ein großes Thema. Ich versuche für die Kolleginnen und Kollegen hier viel möglich zu machen, dass wir eingestufte Besprechungen in Uhrzeiten legen, wo es ihnen leichter fällt, hier zu sein. Wir haben ja viele mit Pflegeverpflichtungen. Wir haben viele mit Kinderverpflichtungen. Wir haben auch Menschen mit Einschränkungen, die bei uns arbeiten. Also versuchen im Rahmen des Möglichen, dass die trotzdem im Sicherheitsbereich tätig sein können. Aber klar, für einen persönlich, wenn man dem Ganzen vorsteht, ist der Tag immer zu kurz. Ja.
Nun bist du Abteilungsleiterin für Cyber- und Informationssicherheit. Was bedeutet das denn genau? Wofür bist du denn genau verantwortlich?
Ich erkläre es eigentlich immer so, dass ich 3 große Körbe habe, 3 große Bereiche. Das eine sind die digitalen Infrastrukturen, die uns tragen. Ganz praktisch der Funk. Wir haben Funk zwischen all denjenigen, die uns retten, also Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizisten in den Ländern, im Bund, technisches Hilfswerk, wenn eine Katastrophe wäre. Die müssen miteinander sprechen können. Wie tun Sie das über Funkgeräte? Was brauchen Sie dafür? Ein Funknetz, einen Betrieb. Das stellen wir sicher. Das ist eine meiner größten digitalen Infrastrukturen, für die ich viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter habe in der Bundesanstalt am Fährberliner Platz in der BDBOS. Und die machen eben nicht nur Funk, sondern die machen auch sichere Netze, damit wir hier in den Regierungsbereichen miteinander kommunizieren können, sicher über E-Mail, über Telefon. Da stellt die Anstalt alles sicher. Und das, diese Art von Infrastrukturen, das ist ein großer Teil. Ja, auch wenn in meinen Sicherheitsbereichen jemand sich neu aufstellen möchte digital, sagen wir ein Bundeskriminalamt oder ein Verfassungsschutzamt, dann brauchen die ja technische Expertise dafür. Das stellen meine Leute sicher. Ich habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das Präsidentin Claudia Plattner leitet, die auch schon bei dir im Podcast war und die sehr klare Richtlinien hat, wie man einen Betrieb informationssicher, zeitgemäß, modern organisiert. Dann habe ich den großen Bereich, den, glaube ich, jede Abteilung hat, jede Fachlichkeit hat, so auch bei mir. Welche guten Standards müssen wir setzen für Informationssicherheit und wo setzen wir die, national oder in der EU? Das kann die Umsetzung von Regularien sein. Wir haben eine große EU-Richtlinie, ist vielleicht bekannt, NIS 2. Damit stärken wir die Cybersicherheit von Unternehmen, aber auch von der Verwaltung selber. Die muss umgesetzt werden, gegossen in ein Gesetz. Die muss verhandelt werden in Brüssel, dann muss sie national wieder verhandelt werden im Rahmen der Umsetzung. Mit den Ländern spricht man, weil wir uns wünschen, dass die Länder eben genauso umsetzen, parallel zum Bund, dann braucht man eine Cybersicherheitsstrategie, die das mit Leben erfüllt. Also das ist der ganze Korb Informationssicherheit, gute Standards setzen, Forschung in diesem Bereich voranbringen, Zertifizierungen aussprechen. Das BSI macht auch etwas, das ein sogenanntes Sicherheitskennzeichen ist. Da kann man sich freiwillig zertifizieren lassen, freiwillig validieren lassen als besonders IT-sicheres Produkt. Und digitaler Verbraucherschutz, also alles das, was wir an digitalen Produkten nutzen, dass es auch cyber- und informationssicher organisiert ist. Dafür stehen wir auch ein mit der Arbeit hier im Ministerium und vor allem mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also das ist dieser große zweite Arbeitsbereich. Und der dritte ist der ganz, ganz klassische Bereich der Cybersicherheit im Sinne von Wo tritt Gewalt und Kriminalität digital auf? Also Ransomware-Attacken, dass ein Unternehmen digital überfallen wird, die Daten werden geraubt, dann werden sie verschlüsselt, dann wird eine Lösegeldforderung gestellt und nur wenn man zahlt, bekommt man die Daten zurück. Haben wir im Bundeskriminalamt eine ganze Abteilung Cybercrime, die gemeinsam mit den Ländern diese Fälle aufklärt, die hoffentlich helfen kann, dass das Unternehmen gar nicht zahlen muss, sondern dass es entweder, weil es gute Redundanzen hat, überlebt oder weil wir um die Täter ermitteln können und vielleicht sogar so gut sind, dass entschlüsselt werden kann. Und dann gibt es natürlich den furchtbaren Bereich des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, analog wie digital. Und das ist leider ein ebenso ständig aufwachsender Bereich wie der klassischen Cyberkriminalität gegen Unternehmen und Einrichtungen aller Art. Und dort machen wir die Gesetzgebung, dass die richtigen Gesetze bestehen. Dort versuchen wir auch im Bereich IT-Entwicklung und Voranbringen von Schutzmaßnahmen gleich international, weil das komplett grenzüberschreitend stattfindet, tätig zu werden. Und alle Umsetzungsideen aus Gesetzen heraus, also welche Gesetze müssen in diesem Bereich angefasst werden und vielleicht auch verschärft, wie die Speicherung von IP-Adressen. Ich weiß, ein sehr umstrittenes Thema. Wie viel darf der Staat sehen? Wie viel darf er aufheben an Daten, um dann Täter ermitteln zu können? Auch das alles findet in dieser Abteilung statt. Also es ist wirklich ein Feuerwerk an Themen, die alle eine Nabelschnur haben zu der Frage, wie mache ich Deutschland sicher, cyber- wie informationssicher, in all den Bereichen unseres Lebens, wo sich das, was wir analog kannten, der Mensch bewegt sich, er stellt Dinge her, will sie verkaufen, er wird kriminell, er richtet Verbrechen an. Wie kriegen wir das reguliert? Wie kriegen wir es präventiv, im besten Fall schon im Keim erstickt? Oder wenn es zu einem Vorfall kommt, wie bekommen wir ihn schnell bewältigt, aufgeklärt, die Täter verurteilt und haben somit dann hoffentlich eine abschreckende Wirkung erzielt?
Ich bin völlig verblüfft und baff, wie riesig der Bereich ist.
Trägt ja der erstmal nicht Wasser.
Also für alle, die sich nicht so sehr mit dem Staat befassen, also das Bundesministerium des Innern ist sozusagen eine Hauptbehörde und dann gibt es halt noch nachgeordnete Behörden, die wir ja gerade genannt haben, darunter das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder auch Teile des Bundesamts für Verfassungsschutz, wo du zuständig bist, oder auch das Bundeskriminalamt. Also das ist ja riesig.
Ja.
Also wie viele Menschen arbeiten eigentlich sozusagen dir zu und wie kannst du da den Überblick behalten?
Also in meinem engsten Umfeld habe ich 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter roundabout und die sind in 9 Referate gegliedert. Ich habe eine ganz wunderbare Kollegin, Barbara Kluge, die stellvertretende Abteilungsleiterin ist seit vielen Jahren, wo also auch personelle Kontinuität da ist in den Themen und Prozessen. Und in meinen 6 tatsächlich Behörden oder behördenähnlichen Einrichtungen sind es dann 3000 Menschen, die für Deutschland hier das Schutzniveau sichern und die Themen voranbringen. Und da haben wir noch gar nicht gesprochen von so Dingen wie Gefahren in 10 bis 15 Jahren. Dafür haben wir eine Agentur zusammen mit dem Verteidigungsministerium, die nennt sich Cyberagentur. Die forscht wirklich an Themen der Zukunft, die dann möglicherweise eine Bedrohung entwickeln könnten. Also als Beispiel, wir haben Wettbewerb ausgelobt zum Thema künstliche Intelligenz, autonome Schwärme. Was gäbe es für ein Szenario der Bedrohung? Wir hätten einen Schwarm von Drohnen, der sich selber autark hält, der also seine Energiezufuhr selber regelt und der sich dann verselbstständigt und den der Auftraggeber, der vielleicht eine friedliche Absicht hatte, gar nicht mehr in den Griff bekommt. Ja, oder auch an der Schnittstelle Gehirn und dann Computer. Was ist dann möglich? Wo ist hier auch aber die Gefahr, dass Dinge außer Kontrolle geraten? Und der Wettbewerb heißt Hell, nach der künstlichen Intelligenz der ersten aus Odyssey 2000, den Film von Stanley Kubrick gleich nochmal gesehen, aus den 60er Jahren. Und das ist ja das erste Mal, dass in einem Raumschiff die künstliche Intelligenz sich einfach verselbstständigt. Aber da konnte man sie noch wunderbar outklaggen und quasi die Sicherung ziehen. Wir stellen uns eben bei der Cyberagentur die Frage, was, wenn der Sprung, der technologische Sprung so viel größer ist, als was der Mensch sich vorstellen kann. Wie gehen wir damit um? Und das empfinde ich als ein absolutes Privileg. Ich habe immer schon gerne Forschung gemacht. Meine erste Stelle war in der Humboldt-Universität, zwar in der Verwaltung, weil da hatte ich ja den ganzen Tag mit Forscherinnen und Forschern zu tun. Und als ich im Krisenmanagement-Bereich war, durfte ich mich mit Sicherheitsforschung beschäftigen im Sinne von, ein Stoff tritt aus, wo haben wir eine Kamera, die diesen Stoff detektieren kann und dann ein Messgerät, die messen kann, ist der Stoff giftig, ist er lebensbedrohlich für Menschen. Also Forschung hat mich immer schon sehr getriggert. Ich bin auch sehr stolz, dass das Ministerium mich nominiert hat, für die Deutsche Forschungsgesellschaft mit aktiv zu sein in einem der Ausschüsse. Aber hier diese Zukunftsforschung der Cyberagentur, das ist nochmal eine ganz neue Dimension. Ja, und da arbeiten wir wirklich Hand in Hand mit dem Verteidigungsministerium. Und ich glaube, dass wir weltweit nicht viele Einrichtungen dieser Art sehen. Ja, man sagt ja immer USA und China, die sind natürlich groß in der Power. Aber dann kommen auch schon wir, sind wir weit vorn.
Das habe ich dir gerade gefragt. Wie behältst du den Überblick? Und dann kommst du mit noch einem neuen Thema. Also wie behältst du den Überblick?
Ich bin wahrscheinlich sehr, sehr altmodisch analog strukturiert. Also ich lege Wert darauf, dass, wenn wir neue Themen angehen, dass es einen klaren Prozess gibt. Ich möchte immer wissen, wer ist es? Wer ist mein Ansprechpartner bei mir in der Abteilung, die Leute auch persönlich kennen? Ich frage regelmäßig nach einem Prozess im Sinne von, was ist die Planung für das Quartal oder für das Jahr? Und lasse mir auch regelmäßig dann rückberichten, also versuche, mir selber eine leicht für die anderen nachvollziehbare Struktur zu geben, mache regelmäßig Rücksprachen zu allen wichtigen Themen. Und das Wichtigste ist vielleicht als Führungsperson immer die Arbeit am blinden Fleck. Also gar nicht so sehr behältst du den Überblick, sondern was hast du eigentlich nicht bedacht und wie strukturierst du das? Und da habe ich eine Sache entwickelt, die läuft im Moment ganz gut. Man kann mich buchen, wenn man in dieser Abteilung arbeitet, jede Woche für eine halbe Stunde. Es nennt sich auf einen Tee mit Frau Dahns. Und das kann jeder meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, egal ob er über ein Thema sprechen will oder über was Persönliches oder Neugieriges auf mich, eine Frage hat. Und das hilft mir doch sehr, noch besser zu verstehen, wo muss ich auch meine Kräfte hinkanalisieren. Also wo muss ich vielleicht noch transparenter werden, noch klarer sagen, was mein Anspruch ist bei einem Thema, warum mir das wichtig ist, wie ich das vorangebracht sehen möchte. Und dann habe ich wunderbare Kolleginnen, die mich strukturieren in meinem Vorzimmer, die mir helfen, den Überblick zu behalten. Das sind immer die guten Seelen im Hintergrund, die man zu wenig sieht und die wirklich, ich finde, eine Führungskraft erst so richtig zum Leuchten bringen. Ja, weil sie wissen, heute muss Frau Dahns das erledigen, wir müssen ja an jenes erinnern. Da stehen schon wieder drei, die warten. Also die helfen wirklich in der Priorisierung von Vorgängen.
Ist es denn nicht so, dass die Leute, die sich dann tatsächlich trauen, sich ein Team mit dir zu treffen, dass das dann Themen so nach oben spürt und die schüchtern nicht gehört werden?
Ich habe es erst völlig frei gegeben natürlich und habe geguckt, wer kommt. Würde dich jetzt nicht überraschen. Als erstes kommt natürlich immer das männliche Geschlecht. Das hat einfach viel weniger Berührungsängste beziehungsweise den Gedanken, man könnte jemanden Zeit kosten und das geht doch nicht und eigentlich ist man doch auch mit seiner Arbeit gut ausgelastet und deshalb achte ich jetzt schon darauf, auch hier und da einen kleinen Hinweis zu geben, daran zu erinnern, dass es doch diese Möglichkeit gibt. Manchmal lade ich auch jemanden einfach selber ein, sage, wie wär's, ich wollte mich bedanken, sie haben ausgeholfen, wollen wir nicht einen Tee trinken. Also man muss schon auch, man kann nicht nur, finde ich, als Führungskraft ein Angebot machen und dann es sich alles selber überlassen. Auch das muss man ein bisschen mit strukturieren, dass man da im Blick behält. Kommen auch im Ministerium sind wir ja sehr hierarchisch organisiert. Wir haben ja verschiedene Gruppen. Ja, eine Sekretärin oder ein Sekretär ist eben aus dem einfachen oder aus dem mittleren Dienst und dann ein Sachbearbeiter ist aus dem gehobenen Dienst, ein Referent aus dem höheren Dienst. Und dass man nicht diese Hierarchie dann auch noch bedient mit so einem Format, sondern von vornherein darauf achtet, dass die Teilhabe, also das Gespräch mit einer Sekretärin oder einem Sekretär genauso vorkommt wie zum Beispiel mit einem Referenten oder einer Referentin. Also da achte ich sehr drauf. Ich war lange genug selber in den verschiedenen Ebenen unterwegs. Ich weiß, wie wichtig das ist, dass man auch mal gesehen wird und gehört wird und auch auf einen zugegangen wird. Bin jetzt nicht so eine passive Führungskraft, gehe eher auf die Mitarbeiter zu.
Da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Wie würdest du deinen Führungsstil denn beschreiben?
Also man hofft ja immer, dass es so ist, wie man es selber beschreibt. Es lebt vom Feedback. Bisher war das Feedback recht positiv, muss ich sagen. Mein Ziel ist es, ein sehr nahbarer Mensch zu sein, also dass die Tür wirklich offen steht im Sinne von, dass man mit mir Themen besprechen kann. Ich bin relativ großzügig im Management von Vorgängen. Das heißt, ich gebe viel delegierend in die Hand meiner Referatsleiterinnen, Referatsleiter, die ja die eigentlichen Teams führen. Also so ein Beispiel, wenn jemand zuständig ist für den digitalen Verbraucherschutz und es gibt eine neue Vorgabe aus Brüssel und er setzt sie um, dann sprechen wir darüber und er entwickelt einen Plan mit seinen Leuten und ich habe großes Vertrauen daran, dass er trägt. Ich bin dann aber sehr präzise, wenn wir verabredet haben, dass Ziele erreicht sind, dass beispielsweise bis zum Sommer von den 5 Problemen, die es zu lösen gab, 3 zu lösen sind und das dann nicht geschieht, dann schalte ich mich sehr eng ein und sage, was ist los? Auf welcher Ebene habt's? Wo kann ich beitragen? Und das ist überhaupt eine Botschaft, die ich sehr stark in meine Teams kommuniziere. Bitte nutzt mich, wenn ihr an Engpässe gelangt, die vielleicht hierarchische sind, weil man auf einer anderen Ebene sprechen muss oder wo es eine große Problematik inhaltlicher Art gibt und ihr sowieso mit mir diskutieren müsst, gehen wir eher in die stärkere Richtung. Wir schützen jetzt den Sicherheitsbereich an der Stelle und setzen deren Paradigmen um oder wir wollen maximale Technologieoffenheit und Vielfalt. Das ist ja manchmal so ein Urkonflikt, dass wir frühzeitig da ins Gespräch kommen. Da bin ich, glaube ich, jemand, der sehr viel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht und diskutiert und nicht unbedingt schon die vorgesetzte Meinung präsentiert und sagt, so machen wir es. Es ist sehr, sehr selten, dass ich wirklich inhaltlich im Detail antrete und sage, ich erwarte das, so möchte ich das, was ja der alte Führungsstil war. Ne? Man hat eine Vorgabe bekommen, die hat man abgearbeitet. Meine Erfahrung ist, dass in den Teams die Expertise und die Vielfalt schlummert, wenn eben 10 Leute sich ohnehin mit Verbraucherschutzthemen beschäftigen seit vielen Jahren, wissen die ja automatisch im Einzelnen viel mehr als ich. Dann nutze ich dieses Wissen, ja, und höre genau zu und versuche es zu verbinden. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, im Ministerium verschiedene Bereiche zu durchlaufen. Also ich war in der digitalen Verwaltung, ich war in der Demografie, ein ganz anderer Bereich, Bevölkerungsentwicklung. Im Krisenmanagement habe ich internationale Zusammenarbeit gemacht, auch mit der NATO, also ein starker militärisch und verteidigungsorientierter Aspekt. Und bevor ich die digitale Verwaltung mit aufgebaut habe, habe ich die Spionageabwehr geleitet. Also nochmal ein ganz anderer Bereich, auch mit Abläufen, mit höchster Geheimhaltungsstufe, mit Wissen wirklich nur teilen, wenn es nicht anders geht, also immer im kleinen Kreis. Und dann merke ich, wenn die Kolleginnen und Kollegen kommen mit einem Thema hier aus der Fachlichkeit, also beispielsweise Schwachstellenmanagement ist so ein Klassiker. Es gibt ja immer Schwachstellen bei unseren Handys, bei unseren PCs und die nutzen natürlich in der Regel die Falschen aus. Ja, also diejenigen, die Daten verschlüsseln wollen oder Daten klauen wollen. Aber manchmal müssen auch unsere Sicherheitsbehörden diese Schwachstellen ausnutzen, wenn sie zum Beispiel ein Täterhandy haben, sichergestellt haben und sie müssen an die Daten ran. Und da kann ich natürlich aus meiner Vorerfahrung oft nochmal Wissen reinbringen von Fällen, die ich selber erlebt habe. Warum ist es wichtig? Was hat funktioniert? Wer hat hier noch Fähigkeiten? Mit wem können wir uns vernetzen? Und das ist, glaube ich, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Plus ist, dass sie jemand haben mit einer, wie wir hier sagen, breiten Verwendungsbieter. Manchmal hat man ja auch jemanden, der 25 Jahre so dasselbe gemacht hat, ist ja super Fachexperte, aber der kann nicht unbedingt andere Ökosysteme mit reindenken. Und da kann ich, glaube ich, noch mehr übersetzen. Das ist, glaube ich, Teil meines Führungsstils, dass ich viel versuche, die verschiedenen Welten einander nahe zu bringen, indem ich übersetze, was ist ein klassischer Sicherheitsbedarf, was braucht ein Verfassungsschützer, was braucht ein Kriminalbeamter im Vergleich zu einem IT-Systemarchitekten, wer einfach mit der neuesten Technologie am Markt, mit den tollsten Geräten am schnellsten Traktion gewinnen kann und von Skalierung spricht. Ja, und wenn die miteinander sprechen, wenn man in beiden Welten unterwegs war, weiß man, das ein und dasselbe Wort Architektur kann sehr viele verschiedene Dinge bedeuten. Ja, der eine baut ein Haus, der andere baut ein Haus rein virtuell aus Daten, der dritte gestaltet einen Ablaufprozess. Darauf zu achten, dass wir von demselben sprechen, damit wir wirklich unser Zielschutzniveau hochfahren erreichen.
Wir haben ja schon ein bisschen über Herausforderungen der Zukunft gesprochen, autonome Schwärme. Wenn du jetzt die Prioritäten setzen könntest, wo sollte der Staat möglichst viel Energie reinstecken bzw. Prioritäten setzen?
Also wir gehen jetzt in eine super spannende Zeit. Am 23. Februar, am Sonntag, sind Bundestagswahlen. Und damit werden wir einen neuen politischen Auftrag bekommen und tatsächlich auch genau diese Chance, nochmal neu zu formulieren, was sind unsere Schwerpunkte, was sind so die Top 3 bis 5, die passieren müssen. Und ich würde sagen, wir müssen ja cybersicher sein im Sinne von, dass wir physisch unabhängig bleiben in unseren Infrastrukturen, dass unsere Infrastrukturen uns gehören, unser Funknetz in staatlicher Hand bleibt, dass wir da weiter die Gelder bereitstellen, dass es aus staatlicher Hand durch den Staat für den Staat betrieben wird. Das ist in Zeichen, in denen das Geld nicht mehr so leicht einzuwerben ist, eine Herausforderung. Das sind immer 3-stellige Millionenbeträge, mit denen wir antreten. Das finde ich absolut wichtig, dass der deutsche Staat an dieser Stelle sagt, in der Zeitenwende, wo wir maximale Autarkie brauchen, können wir da, wo wir staatliche Strukturen funktionierend haben, wie im Digitalfunk, nichts anderes tun, als diese zu erhalten und auszubauen. Aber in keinem Fall noch weiter privatisieren oder outsourcen. Das wäre der falsche Schritt. Also da wäre ich wirklich für eine Stärkung der dauerhaften Finanzierung, wenn wir den Betrieb unserer Lebensadern betrachten. Und der Funk ist dafür ein herausragend gutes Beispiel. Der zweite Bereich, der meiner Meinung nach dringend Not tut, ist, wir haben durch die Pandemie große Bereiche unserer Gesellschaft zwangsdigitalisiert. Also Schulen, Online-Unterricht, Krankenhäuser, Terminvergabesystem. Jetzt die elektronische Patientenakte ist endlich gekommen nach fast einem Vierteljahrhundert. Also wir haben Bereiche digitalisiert, wo wir das Wort Sicherheit nicht gleichzeitig mit eingefüttert haben, weil das während der Pandemie wahrscheinlich auch zu schwer gewesen wäre. Was sehen wir jetzt bei den Cyberangriffen? Wir sehen, dass überproportional diese Bereiche angegriffen werden. Der Wissenschaftsbereich, der Krankenhausbereich, der Gesundheitssektor. Bei den Schulen sehe ich auch ständig Aufwuchs, wo wir es denn detektieren. Das heißt, hier geht es darum, für diese Sektoren Cybersicherheitspakete zu schnüren. Und das möchte ich unbedingt in der neuen LP machen. Wir haben großes Glück, die EU-Kommission hat es parallel erkannt, hat einen großen Krankenhausreformplan an dieser Stelle für cybersichere Gesundheitsbereiche vorgelegt. Im Januar war ich auch in Brüssel, habe mit den Kollegen diskutiert. Da werden auch Gelder freigegeben, dass man ganz praktisch Krankenhäuser auf ein anderes und Pflegeheime Sicherheitsniveau bringt, Cybersicherheit. Und das klingt ja immer sehr abstrakt. Das sind einfache Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja. Also wie wir es von unserem Handy kennen. Wenn wir Online-Banking machen, dann hoffen wir immer, dass alle unsere anderen Lebensbereiche auch so funktionieren, aber das tun sie eben sehr oft nicht. Und die müssen wir helfen, mit stark zu machen. Denn die kriminellen Gruppen, die Banden, ziehen ja weiter. Je besser die Wirtschaft wird, sich zu schützen, suchen sie natürlich nach neuen Opfern, neuen Vulnerabilitäten, die finden sie da. Also im Rahmen der NIS2-Umsetzung werden wir versuchen, hier mit neuen Paketen anzutreten. Ein dritter großer Bereich, den sehe ich wirklich darin, weil wir Deutschland sind, wir sind G7, wir sind 84 Millionen, wir sind ein absoluter Motor, nicht nur in Europa, auch in der Welt. Wir haben großartige Grundlagenforschung, wir müssen sie besser in die Anwendung bringen. Und dafür müssen wir, glaube ich, noch mal besser in die Welt kommunizieren. Also Quanten ist so, das Quantencomputing sind wir weltweit mitführend. Wir müssen auch in die Anwendung kommen. Das BMBF gibt 500 Milliarden Forschungsgelder. Und jetzt, was sind dann die Produkte made in Germany? Müssen sie denn dann immer made in the USA oder made in China sein? Ja, können wir auch made in Germany als made in EU, als unseren Fußabdruck haben? Da, glaube ich, brauchen wir mehr Brücken. Bildungsministerium würde es jetzt heißen, also Bildung und Forschungsbereich, Wirtschaftsbereich und der Cybersicherheitsbereich. Und da habe ich schon mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Da war natürlich dieses abrupte Ende der Legislaturperiode maximal hinderlich. Aber dann versuchen wir jetzt in die 100-Tage-Programme, so es solche gibt, zu kommen. Persönlich, ich habe ja eben 3 Kinder, sehe ich, dass wir sträflich den Kinder- und Jugendschutznetz vernachlässigen. Also dann gibt es sowas wie, die App sollte erst ab 16 sein, ja, aber es gibt nicht mal eine Altersverifizierung dieser App, die den Namen überhaupt verdient hat. Also wenn man denkt, wie man sich sonst verifizieren müsste, ich sage mal nur Schufa als Beispiel oder wer Online-Glücksspiel machen will, wie da Altersverifikation vom Feinsten klappt. Und dann, wenn es um die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen geht, ist es uns irgendwie egal. Da hat das Familienministerium gute Pläne. Ich hoffe, es wird bald ein Wettbewerb ausgelobt für die beste Altersverifikation. Das muss möglich sein, dass wir da technische Lösungen finden. Nutzerfreundlich, einfach, datensparsam. Da wünsche ich mir einfach, dass wir wirklich Land gewinnen, weil wir sonst hier ein weiteres Schutzproblem haben. Ja, bei einer Gruppe, die äußerst vulnerabel ist. Das, denke ich, sind die großen Punkte, die da kommen. Eins, das gar nicht in meinem Bericht liegt, das mich wieder persönlich fasziniert. Ich hatte ja schon gesagt, meine Faszination für Forschung. Wir haben ja eine sehr heiße Debatte um Mobilität gehabt und um Klima und darf man noch einen Diesel fahren und überhaupt fliegen, ohne sich zu schämen. Ja, und gleichzeitig haben wir dann alle 3 bis 5 Laptops, Tablets, Smart Homes, ferngesteuerte Waschmaschinen und nochmal, mit welcher Energiequelle werden diese betrieben und wie ist da der Fußabdruck und wie ist da der Stromverbrauch? Und wenn wir jetzt mal an Rechenzentrumskapazitäten denken für Large Language Models, für künstliche Intelligenz, kommt ein völlig neuer Energiebedarf auf uns zu. Deshalb bauen ja die Amerikaner und Chinesen Rechenzentrum ohne Ende. Auch die EU-Kommission hat erkannt, dass man hier europäisch auch nach vorne kommen muss. Da muss, glaube ich, die neue Regierung die Debatte nochmal drehen. Ja, das Thema ist nicht, fliegen wir weniger, sondern mit welchem Treibstoff fliegen wir. Ja, das Thema ist nicht, benutzen wir weniger Computer und weniger künstliche Intelligenz, sondern muss sie so datenintensiv sein? Geht es denn datensparsamer? Gibt es pfiffigere Modelle mit weniger Rechenschritten und demselben exzellenten Ergebnis? Die Debatte ist mir noch ein bisschen klein, habe ich neulich so einen KI-Podcast dazu gehört und dachte, sind schon einige unterwegs, aber es hat noch nicht Traktion. Und ich glaube, das wird das Thema für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts sein, die Frage wirklich der Energie für die Digitalisierung der Gesellschaft.
Tja, du hast ja einiges vor. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft? Wie kann denn der Staat eine gute Balance finden? Also einerseits die Unternehmen unterstützen beim Thema Cybersicherheit und aber, also Stichwort Spionageabwehr zum Beispiel, aber auf der anderen Seite auch sagen, ja, ihr Unternehmen, ihr müsst schon selber gucken, wo ihr bleibt und euch vorbereiten und so weiter. Das kann nicht alles staatliche Aufgabe sein. Wie findet man da eine gute Balance?
Also die Wirtschaft ist natürlich der Motor für alles. Und deshalb muss ein Staat immer das maximale Interesse daran haben, dass der Wirtschaft gut geht, dass sie die Gesetze versteht, die gemacht werden und dass sie auch ihren Spielraum nicht permanent verringern. Und das ist ja offenbar der Eindruck, der sehr stark bei der Wirtschaft entstanden ist. Und das Wachstum ist ja in der Tat auch nicht berauschend. Deshalb ist der erste Ansatz, immer zu überlegen, brauchen wir neue Regularien. Ich bin kein Freund von Überregulierung, weil ich finde, dass man die Realität meistens anders besser gestaltet als durch eine neue Vorschrift. Grundsätzlich muss man sagen, mit dem Cyberbereich, der ja noch nicht überreguliert ist, glücklicherweise, gibt es noch ein paar Lücken. Die sollten mit dieser EU-Richtlinie NIS2 geschlossen werden. Da sind wir mit der Wirtschaft in einem äußerst partnerschaftlichen Austausch über einen langen Zeitraum jetzt gewesen, über die 2 Jahre, und haben sehr genau zugehört, wie kann eine Meldung erfolgen, dass sie für euch ökonomisch ist, dass ihr wisst, wo meldet ihr einen Cybervorfall ein, wie kann schnell Hilfe erfolgen, was habt ihr auch davon, dass wir diese Meldungen sammeln, also wie kann es ein Shared Portal geben, an dem wir bauen, wo. Was ist der Wirtschaft wichtig, dass die Regeln, die wir machen, nachvollziehbar sind, dass sie einfach in der Anwendung sind und dass wir für Sonderbedarfe mit ihnen vorher sprechen. Und das haben wir gemacht. Also wir haben Gespräche mit den Verbänden gehabt, wie dem BDI und dem Bitkom. Wir haben aber auch Einzelgespräche gehabt mit großen Unternehmen, werde ich den Namen jetzt nicht sagen, aber die also Cybervorfälle in den Hunderttausenden am Tag haben und sehr professionelle Cybersicherheitszentren und die mir zum Beispiel gesagt haben, Frau Danz, wir sind als Unternehmen so groß, regulieren Sie uns dann in dem einen Bereich nach der einen Norm als besonders kritische Einrichtung und dem anderen nach weniger oder geht dann alles in die höchste Ebene? Und da sind wir immer in Austausch getreten, haben gesagt, okay, was ist für euch am besten? Meistens ist es natürlich modular, dass man eine Regel runterbricht und nicht ein ganzes Riesenunternehmen dann in die höchste Kategorie einstuft, weil dann die Berichtswege am umfangreichsten sind. Dann haben die Unternehmen völlig zu Recht, so wie die Verwaltung es auch machen würde, darum gebeten, wenn sie Vorfälle einmelden, dass das auf einem einfachen Weg geht, weil sie ja unterschiedlichste Berichtspflichten haben bei einem Vorfall. Und wir haben den Weg nun gewählt, dass man im Bundesamt für Sicherheit eine Informationstechnik Online-Portal hat. Da kann man einmelden und dann beginnen die ersten 24 Stunden zu laufen, in denen man gemeldet haben soll. Und dann war natürlich die Bitte, wenn ihr all diese Daten habt, Was macht ihr damit? Wie bereitet ihr die auf? Ein anderer großer Schwerpunkt ist, wie stellt sich ein Unternehmen selber mit den richtigen Invests und den richtigen Strukturen informationssicher auf? Hat es zum Beispiel ein CISO? Was macht der? Weiß der, wie er seine Leute schult? Da bietet CISO, das ist der Chief Information Security Officer, und da bietet unser Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik Informationsmaterial an. Wie kann man das gestalten in einem Unternehmen? Was gilt es zu beachten an Regeln? Was gibt es schon an guten Best Practices, der IT-Grundschutz, wenn man den nehmen möchte und sich an dem orientieren, dann wird man bei uns IT-Grundschutzmäßig zertifiziert, dann hat man den höchsten Level an Sicherheit, den man schaffen kann. Dann helfen wir natürlich immer mit Ad-Hoc-Teams, also wir haben Kriseninterventionsteams, wenn es zum Vorfall kommt. Die sind bestückt aus Menschen aus dem Bundesamt in Bonn für Sicherheit und Informationstechnik und dann je nach Bedarf Bundeskriminalamt oder Verfassungsschutz oder Länder. Und die helfen dann ganz konkrete Lebenshilfe bei der Vorfallsbewältigung. Und manchmal muss ja auch ein System neu aufgebaut werden. Aber machen, investieren, üben, das muss die Wirtschaft selber. Ja, und üben, 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 das ist eigentlich mein Mantra. Das, was nicht funktioniert, entdeckt man nur beim Üben. Das ist so das kleine Einmaleins des Krisenmanagers. Eine Übung ist nur gut, wenn ganz vieles schief geht, weil man daraus lernt. Ja, also wer ist nicht miteinander verbunden? Wer kennt seine Ansprechpartner nicht? Wer wusste nicht, dass er was aufliefern soll? Wo hat man eine Schutzlücke? Ist man gegen eine Form von Angriffen nicht gewappnet gewesen? Hat die Firewall nicht gehalten? Hatte man einen Innentäter, der von innen heraus Malware, also kaputte, wie erkläre ich das, korrumpierte, kaputte Datenprogramme eingeschleust hat, um den Betrieb von innen zu übernehmen? Welche Sicherheitsmaßnahmen haben nicht gegriffen? Haben wir keinen guten Background-Check der Person gemacht? Haben wir nicht darauf geachtet, wo sie Vorerfahrungen hatte oder in welchen Ländern sie vielleicht war? All diese Dinge, die muss ein Unternehmen natürlich für sich selber tun. Einem großen fällt es viel leichter als einem kleinen, weil es über mehr Ressourcen und Erfahrung verfügt. Aber für die Kleinen gibt es ja die Verbände. Ja, und wir haben die Allianz für Cybersicherheit. Da bieten wir praktische Lebenshilfe an. Da sitzen wir mit den Unternehmen an einem Tisch. Wir haben Deutschland sicher im Netz. Das ist auch ein Verbund, wo unter anderem Stiftung Warentest am Tisch sitzt, aber auch unsere Bundesdruckerei beispielsweise und andere Ministerien wie das Familienministerium oder das Ministerium für Digitales und Verkehr, wo wir uns regelmäßig austauschen. Wie ist das Schutzniveau? Wie ist der Bedarf? Was gibt es an neuen Technologien? Den IT-Grundschutz haben wir entrümpelt, dank der Präsidentin Claudia Plattner, und handhabbarer gemacht. Also stellen wir wirklich unendlich viel an, man sagt, an Leitplanken zur Verfügung, um das Cybersicherheitsniveau zu machen. Aber für die Wirtschaft können wir es nicht machen. Und warum ist es überhaupt so kritisch? Weil im Vergleich, wir haben eine sehr angestrengte Sicherheitslage. Also wir haben ja Mächte in dieser Welt, die ihre Interessen inzwischen schonungslos durchsetzen möchten und jetzt nicht das Ziel haben, Deutschlands Schutz zu erhöhen, sondern im Gegensatz, wir sind eine große Volkswirtschaft, uns anzugreifen, wo es nur geht, und ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und bis 89/90, in der Zeit des Kalten Krieges, waren viele Infrastrukturen, von denen wir abhängig sind, also Gasversorgung, Stromversorgung, selbst die Truppenversorgung einer Bundeswehr mit Nahrung, lang in staatlicher Hand. Und das ist nicht mehr der Fall. Das ist eben das Erbe der Privatisierung und auch einer massiven Kosteneinsparung, dass im Grunde genommen die Betreiber der kritischen Infrastrukturen Privatunternehmen sind. Und deshalb sind wir als Staat, wenn wir irgendeine Krise bewältigen können wollen, 100% darauf angewiesen und tun gut daran, vor der Krise die anderen Köpfe zu kennen und es gemeinsam partnerschaftlich zu lösen. Es kann keiner mehr allein. Im Ernstfall treten wir am Weltmarkt, wir haben es in der Flüchtlingskrise gesehen, in Konkurrenz zum selben Produkt. Dann wollen alle auf einmal Sanitäts- und Unterkunftsbau und Container haben zum gleichen Zeitpunkt. Weil der Staat eben nicht mehr sagen kann, gehört sowieso mir, bei euch selber, ich gebe mir Vorfahrt. Und deshalb ist dieser Austausch mit der Wirtschaft und insbesondere mit den kritischen Infrastrukturen, das ist lebenswichtig, damit wir in diesen sehr, sehr fordernden Zeiten das auch einlösen können, dass wir für unsere Bevölkerung Durchhaltefähigkeit im Sinne von, wenn etwas passiert, können wir das aushalten, bewältigen und dann wieder in den Alltag zurückfinden, dass wir dieses Versprechen einlösen.
Du hast am Anfang also was gesagt, was dich motiviert, ne? Und zwar auch ein Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Entsteht so, oder dass man sich einfach in Deutschland sicher fühlt. Jetzt haben wir ja eine Zeit der großen Unsicherheit. Und es ist ja fast schon eine Sehnsucht nach, ja, Recht und Ordnung, ne? Und dass einem mal jemand sagt, wie die Lage eigentlich ist. Andererseits ist es ja, das Weltgeschehen ist komplex und es gibt keine einfachen Antworten. Wie siehst du dich da in dieser Balance zwischen irgendwie einerseits Antworten liefern als Staat und andererseits, ja, zu sagen, die Welt ist nun mal komplexer geworden und der Staat kann gar nicht mehr in dieser Fülle vielleicht so ein Sicherheitsgefühl vermitteln, oder kann er das doch?
Ich glaube, dass sich das auf zwei Ebenen abspielt. Einmal im Persönlichen, das sage ich auch immer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mir gefällt es nicht, dass so ein Ohnmachtsgefühl bei manchen um sich greift. Nach dem Motto, da kann ich eh nichts tun, da bin ich abhängig, das ist die Globalisierung, das sind internationale Zusammenhänge, die ich nicht verstehe und bei mir kommt nur an, alles wird teurer und die Kriminalität steigt und die Züge kommen nicht pünktlich. Also so eine wirklich Vermischung von sehr verschiedenen Sachverhalten und die dazu führt, dass man sagt, und ich kann doch gar nichts machen. Und da rate ich immer dazu, zwei Dinge zu tun. Erstens, sehr konkret, sehr präzise zu sagen, Moment, gehen wir nur auf das eine Thema. Der Zug fährt nicht. Überleg mal, wie viele Züge sind eigentlich gefahren in deinem bisherigen Jahr? Hast du vielleicht die Brille auf? Das ist nämlich eine sehr deutsche Brille. Wir sind sehr gut darin, zu sehen, was nicht funktioniert und das gleich auf 100% zu skalieren. Und meistens stimmt das gar nicht. Und wir sind sehr schlecht darin zu formulieren, was alles gut läuft, was alles geht. Also, um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, wir hatten ja den Warntag, der völlig geräuschlos durch Deutschland hindurchgegangen ist, wo es darum ging, so viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich zu erreichen. Es war eine reine Übung. Die hat wunderbar geklappt. Und wir sind 84 Millionen. Ja. Im Jahr davor hat es ein Problem gegeben bei dem Warntag. Der war in aller Munde. Da wünsche ich mir, dass jeder Einzelne da, wo er steht, für sein Thema positiv formuliert, was dieses Thema kann. Weil das dieser Ohnmacht auch entgegenwirkt. Das zeigt nämlich, was kann ich selber tun. Meine Leute, die Gesetze machen, sage ich, macht ein gutes Gesetz. Macht es in einer guten Sprache, die Menschen verstehen können, in einer einfachen Sprache. Fragt so viele wie möglich vorher, die betroffen sein könnten. Welche Konsequenz hätte das für dich? Also sehr präzise, gute fachliche Arbeit. Das ist, glaube ich, das, was man selber tun kann. Das, was wir in Führungsverantwortung tun können, ist einordnen. Wir müssen die Krisen einordnen. Diese Krisen, die wir jetzt erleben, sind nicht die ersten und auch nicht die letzten. Ich habe hier angefangen, da war noch das Größte in der Tagesordnung Castortransporte. Die wurden immer gestört. Und dann kam der 11. September. Und niemand konnte den 11. September vorhersehen. Und haben wir ihn bewältigt? Ja, wir haben ihn bewältigt. Und es war ein furchtbarer Tag, wir werden ihn nie vergessen. Und wir haben danach unsere Sicherheitsarchitektur neu aufgestellt. Wir haben das Terrorabwehrzentrum gegründet. Es hat jetzt 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Da ist es gelungen, wo es vorher hieß, es wird nie möglich sein, dass die Dienste und die Polizeien ihre Informationen so zusammenlegen, dass der Datenschutz gewahrt ist, aber wir Verbrechen vorzeitig erkennen und verhindern können. Jeder einzelne Anschlag, der trotzdem passiert, ist fürchterlich. Sprechen wir über alle die wir verhindert haben? Nein. Wir haben hier wirklich Großartiges geleistet zur Sicherheit. Da haben wir Dinge zum Besseren verändert. Wir haben die Flüchtlingskrise 2015 gehabt. Ich war selber ganz massiv in der Abteilung Krisenmanagement betroffen, weil ich die Aufgabe hatte, mit den Kollegen die Unterkunft für 5000 Ankömmlinge aus dem Boden zu stampfen, gefüllt innerhalb von einer Woche, weil der Bund auch Unterkünfte bereitstellen sollte. Und dann sollte berechnet werden, wie viele Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, wenn sie denn kommen und in unsere Prozesse gehen, unsere Verwaltungsprozesse, Antrag auf Asyl, das heißt es dann der Folge, wie viel Personal wir brauchen werden, wie viel Zeit das kosten kann. Wir haben diese Krise auch bewältigt. Wir haben riesige Folgefragen, die wir lösen müssen, weil wir statt einer schrumpfenden Bevölkerung, ich habe ja erwähnt, ich habe Demografie gemacht, dadurch gewachsen sind. Unsere Schulen dachten, sie kriegen weniger Schüler, sie haben mehr Schüler bekommen. Sie dachten, sie brauchen weniger Lehrer ausbilden, sie haben mehr gebraucht. die öffentlichen Nahverkehrssysteme, immer mehr Menschen transportiert statt weniger. Aber das haben wir geschafft. Wir sind weiter ein Rechtsstaat, wir sind ein lebendiger Staat. Wir haben mehr Vielfalt ins Land bekommen. Wir haben aber auch eine neue Aufgabe, dass unsere Kultur, unsere Sprache anders vermittelt werden muss. Dann ist die Pandemie gekommen. Wir hatten das Pandemieszenario 2012, habe ich selber im Innenausschuss des Bundestages vorgestellt, als eine von möglichen Risikoanalysen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber einem riesigen Impact. Dann passiert es trotzdem, dann sieht man alle Shortfalls. Natürlich gab es in der Pandemie Schreckliches. Menschen haben Angehörige verloren, Menschen tragen bis heute Schäden von Long-Covid. Menschen haben einen absoluten Verlust erlitten im Sinne von Nähe, also sind aufgewachsen, vielleicht auch im prägenden Alter, ohne den Austausch mit anderen. Und trotzdem, für die 84 Millionen, für die wir Sorge tragen mussten in diesem Land, ist es uns gelungen. Ja, wir sind als Staat stabil geblieben. Wir haben impfen können. Wir haben Menschenleben retten können. Die Krankenhäuser sind weit, weit über ihre Leistungsfähigkeit hinausgegangen. Alles medizinische Personal. Alle Familien in diesem Land, alle die Menschen in Pflegeheimen haben, sind über sich hinausgewachsen und haben es mirakulös geschafft, außerdem noch zu arbeiten, ja, und unsere Wirtschaft in Gang zu halten. Unsere Wirtschaft ist nicht kollabiert. Und was mich wirklich erbost, ist, neben diesem fürchterlichen Terror, den das für die Bevölkerung der Ukraine bedeutet und für die Soldaten auf beiden Seiten, die sterben, dass wir aus 2 Jahren Pandemie, die uns wirklich an den Rand der Erschöpfung bringt, alle, und wir hoffen, wir gehen in diesen Frühling 22. Und jetzt gehen die Türen auf und wir leben wieder als offene Gesellschaft und können vielleicht auch darüber reden. Auf den Marktplätzen, so hatte ich mir das vorgestellt, wie es wieder ist, zusammenzukommen in Räumen. Wird die Ukraine überfallen und muss man dann in ein Ministerium wie diesen, das war jedenfalls meine Aufgabe, in Ukraine-Stab aufbauen und 24/7 durcharbeiten und alles dafür tun, dass unser Land weiter geschützt wird, dass die 1 Million von Flüchtlingen, die gekommen sind, zusätzlich unsere Ministerin völlig geräuschlos die Aufnahme in Deutschland organisiert hat, dass schwerst traumatisierte Menschen hier reinkommen, dass wir das Land unterstützen, es überlebensfähig halten. Also das muss ich sagen, da habe ich auch persönlich eine Rechnung offen mit demjenigen, der diesen Krieg angezettelt hat. Weil das hat niemand auf der Welt verdient, aber das hat vor allem, das ist auf eine erschöpfte Verwaltung getroffen, die alles andere brauchte, als jetzt da noch ein Krieg auf dem europäischen Kontinent. Und ich freue mich über jeden Tag, wenn dieser Krieg endlich enden wird, damit dieses unendliche Leid aufhört. Und ich bin voller Bewunderung, ich bin in der NATO aktiv und habe die ukrainischen Kollegen dort seit 2014 zu Gast. Also wenn wir lernen wollen, wie Resilienz geht, wie Widerstandsfähigkeit in der Krise geht und was eine Krise ist, einfach die Ukrainerinnen und Ukrainer einladen, eine Stunde zuhören, dann weiß man, was ein Problem ist und was Mut ist und wie man überleben kann, obwohl man eigentlich geostrategisch schon ausgezählt war und es immer hieß, das können die niemals schaffen gegen die Russen. Ja, und jetzt sind wir im 3. Jahr und es gibt sie immer noch als Staat und der Präsident hält durch, diese Bevölkerung hält durch. Und ich finde, wir in Deutschland, wir haben einen Riesenbeitrag geleistet. Ja. Also wir haben aufgenommen ohne Ende. Alle haben ihre Keime geöffnet, ihre Türen, ihre Zuhauses. Meine Mutter hat eine Familie untergebracht. Meine Schwester hat am Bahnhof geholfen. Ich habe hier rund um die Uhr gearbeitet. Also jeder konnte beitragen. Und ich sehe auch, dass Deutschland sich von seiner besten Seite gezeigt hat. Und ich möchte, dass dieses Bild auch neben diesem großen Leid, was der Krieg mit sich bringt, dass das verankert ist in uns. Wir können ganz viel. Wir können ganz viel und ich finde, wir dürfen auch ganz viel. Also zeigen wir es doch.
So, das war jetzt ein bisschen Gänsehautmoment. Ich könnte mit dir wirklich ewig plauschen, aber vielleicht beschränken wir uns jetzt noch auf 3 Fragen hier in etwa. Du bist ja auch Vorsitzende des NATO Civil Protection Group. Was bedeutet das?
Ja, die NATO kennt man ja wahrscheinlich nur aus alter Zeit von einer Wehrübung, wenn man da mal teilgenommen hat. Und sonst weiß man, da sitzt in Brüssel ein Generalsekretär und was macht der eigentlich? Ja, das ist ja hochaktuell. Die NATO ist unser einziges funktionierendes westliches Verteidigungsbündnis. Das heißt, wenn wir angegriffen würden militärisch, würden Soldaten der NATO, also aller Mitgliedstaaten dieser Allianz mit nun wirklich mehr als 30 Mitgliedern, als ich angefangen habe, hatten wir weniger als die EU, würden uns verteidigen. Also Soldatinnen und Soldaten würden ihr Leben dafür geben, dass wir geschützt sind. Insofern eine Wahnsinnserrungenschaft, dass wir mit unserer Geschichte als Deutschen damals aufgenommen wurden und mitmachen dürfen als Westdeutschland und dann als vereinigtes Deutschland weiterhin. Und die NATO hat aus guter Praxis, weil sie ja eben nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, nicht nur diese militärische Seite, also Soldatinnen und Soldaten und deren Ausstattung, also die Waffensysteme, die sie in den Einsatz bringen können müssen, sondern hat auch eine zivile Seite. Sie hat 6 Fachgruppen, die beschäftigen sich genau mit der anderen Seite von Verteidigung, also ziviler Verteidigung. Was braucht denn die militärische Seite, wenn sie in einem bestimmten Gebiet operiert, an Infrastruktur, während die Bevölkerung, die dort lebt, ja weiter versorgt werden muss durch Transport, durch Gesundheit, durch Ernährung, durch Kommunikationsmittel, die haben sich natürlich stark verändert in den letzten 25 Jahren, und durch klassischen Zivilschutz. Und im Zivilschutz ist es so, wenn wir in ein wirkliches kriegerisches Szenario gingen, dann muss der Staat sicherstellen, dass die Bevölkerung und die Regierung weiterhin versorgt sind mit Dienstleistungen und Waren, also sowas wie, dass die Rente weitergezahlt wird, dass man weiter Nahrungsmittel in den Geschäften bekommt oder eben per Lebensmittelkarte im Ernstfall, dass aber gleichzeitig auch sichergestellt ist, dass die militärischen Truppen, die auf unserem Territorium uns verteidigen oder durchziehen in ein anderes Verteidigungsgebiet, versorgt werden. Und was brauchen die? Brauchen wieder dasselbe. Die brauchen wieder Transport, Ernährung, all diese Dinge. Und ich bin zuständig und leite seit 2016 tatsächlich die Gruppe für Bevölkerungsschutz. Da sind alle Themen von Unterbringung, also Schutz, klassisches Thema Bunker. Mein bester Partner Finnland hat eine Gesamtabdeckung der gesamten Bevölkerung, können alle in Bunker, plus noch Touristen, also die haben noch Vorsorge getroffen für Dritte, die im Land sind, Wahnsinn, ja. Themen Warnmeldungen, also wenn die Rakete kommt und sie einschlägt, ist uns erstmal egal als Zivilschützer, wer sie abgeschossen hat, weil es kommt halt runter und wir müssen wissen, wo kommt es runter und was kommt runter. Denn es gilt, Menschen zu retten. Es gilt vielleicht auch, wenn der Payload, also das, was die Rakete geladen hat, gefährlich ist, chemisch oder biologisch oder radiologisch, welche Ersatzkräfte bringen wir dann vor Ort, die selber gut geschützt sind und die Verbreitung verhindern. Dann die Frage, wenn wir große Bevölkerungsflüchtlingsströme hätten zu uns, wie bringen wir die dann schnell und sicher unter und dekonfligieren deren Bewegung von der Truppenbewegung, die in die andere Richtung geht. All diese Fragen mache ich mit über 30 Nationen mit großer Begeisterung seit 8 Jahren in Brüssel. Und wir hatten uns natürlich nicht gewünscht, dass die Zeiten schlechter werden, sondern besser. Wir haben uns immer lieber mit Naturkatastrophen natürlich befasst. Da ist ja die EU auch sehr ein starker Partner. Aber uns der Realität ins Auge sehen, die Konflikte sind eben solche. Ich habe 2010 dort als Referentin begonnen und habe mir das quasi erarbeitet und das große Privileg, dadurch international immer im Austausch sein zu dürfen und zu verstehen, wie die anderen Hauptstädte ticken. Also wie plant man in Holland, wie plant in den Niederlanden, wie plant man in Polen, wie plant man in Paris, welchen Blick haben die Skandinavier, was ist mit dem mediterranen Raum, was ist mit Südosteuropa, die so nah im Konflikt sind, Ukraine, Russland. Das weitet natürlich den Horizont in meinem Kopf, den Themen nochmal enorm. Und ich habe ja jetzt hier 2-mal sehr kurz den Job gewechselt, also jeweils mit 1 Jahr. Und wenn man dann so eine fachliche Expertise hat, mehr als 1 Jahrzehnt, es hat auch was sehr Stärkendes, ja, dass man wirklich so seinen Themenbereich hat und seine Leute in Brüssel. Wenn ich ins Headquarter gehe, ich weiß genau, wer wo sitzt, wo mein Mitarbeiter ist und der Stab. Und kenne die Abläufe. Das empfinde ich als ein wirkliches Extra, dass ich so dieses zweite Standbein habe im internationalen Bereich, der, glaube ich, ohnehin vielleicht mein Talent ist. Also zu verstehen, wie machen es die anderen, was kann ich dafür lernen, womit kann ich das in Verbindung bringen. Ich glaube, das ist so meine Eigenschaft, die mir wahnsinnig leicht von der Hand geht und mir so mit großem Spaß macht. Das ist ja meistens so, das, was einem leicht fällt, das macht einem auch besonders große Freude und dann kann man andere auch begeistern.
Spielt es denn in deinem Leben eigentlich eine Rolle, dass du eine Frau bist in einer Führungsposition? Kommen da irgendwie mal dumme Bemerkungen oder so, wie gesagt, wie schaffst du das und wie machst du das und siehst du deine Kinder überhaupt? Ist das ein Thema oder ist das gar
nicht? Das ist einmal ein Riesenthema. Also ich hatte einen Chef, der hat wirklich zu mir gesagt, Sie wollen international arbeiten? Wie soll das gehen? Sie haben doch gerade ein Kind bekommen. Da habe ich gesagt, das ist ja nicht mein erstes Kind. Und dann ist er verstummt. Da hat er einen Monat gar nicht mehr mit mir gesprochen. Und ich glaube, dass wir Frauen das ständig erleben. Und je höher man kommt, ich bin ja jetzt als Abteilungsleiterin, kommt ja nur noch Staatssekretär und Ministerin, ist man ja sehr weit in der pyramidalen Hierarchie, ist es tatsächlich so, die Verantwortung für Kinder oder Pflege wird immer noch bei uns verortet. Und ich werde immer gefragt, wie machen Sie das mit Ihren Kindern? Mein Mann hat es nie gefragt. Interessant. Das werde ich auch nicht ändern. Ich finde es wichtig, dass ich diese Position trotzdem einnehme. Was ich sehe in der NATO, wo man das Vorteil hätte, da wäre es besonders schwierig, vielleicht auch, weil ich da am längsten unterwegs bin, erlebe ich überhaupt keine Diskriminierung, auch nicht mit den Militärs, die ja zu 99% männlich sind. Hier bin ich jetzt ja in einem Bereich, der als IT-affines noch untertrieben gilt. Ja, und ich bin keine studierte Informatikerin oder Mathematikerin. Und da gibt es wirklich Leute, die dann mir die Frage stellen, verstehen Sie das überhaupt, Frau Dahns? Ist das nicht eine Überforderung? Und da weiß ich, dass Sie natürlich niemals einen männlichen Kollegen, egal was er studiert hat, ob er Altphilologe wäre oder keine Ahnung, VWLer, würden Sie es nie fragen. Und ich versuche aber niemals das übel zu nehmen, solange man nicht unter der Gürtellinie attackiert wird, sondern immer zu verstehen, was ist die Vermutung, was denkt er, dass ich nicht begreifen kann oder wo ich nicht mitkommen kann, um dann relativ schnell auch inhaltlich mit meinem Beitrag zu kommen, zu sagen, also wie ein DDoS-Attacke läuft, habe ich schon verstanden, können wir uns gerne darüber austauschen, wie wir uns besser schützen. Und im Schwachstellenmanagement sehe ich übrigens folgende Herausforderung, also dass ich dann versuche, sehr schnell in fachliches Gespräch zu kommen, weil meine Lebenszeit ist zu kurz, um da zu missionieren. Ich habe von den 3 Kindern sind 2 Töchter. Die haben natürlich eine gute Portion mitbekommen an setz dich durch und zeig, was du kannst. Aber meine Erfahrung ist, wir Frauen müssen immer noch viel stärker unter Beweis stellen, dass wir es können. Wir kriegen ja immer die Frage, hat sie es denn schon mal gemacht? Beim Mann setzt man ja mal voraus, zeigen alle Studien, dass er das Potenzial hat. Trauen Sie ihm zu und dann macht er die Aufgabe. Und wir müssen eigentlich immer die Aufgabe schon gemacht haben, damit wir sie dann auch wirklich übernehmen dürfen. Insofern, ich freue mich jeden Tag, dass ich hier diese Abteilung leiten darf. Wir haben einen Neujahrsumfang gehabt und die Kolleginnen sind hinterher gekommen, haben gesagt, Frau Dahns, dass da 2 Frauen vorne standen, Sie und die Stellvertretung. Sie glauben gar nicht, was das ein Signal auch für uns war. Es auch zu sehen und zu hören, dass es möglich ist. Ja, unsere Kanzlerin war ja auch, das war ja der Durchbruch. Sie hat gezeigt, wir können das. Ja, jetzt brauchen wir noch eine Bundespräsidentin da. Wäre ich doch sehr dafür. Und ich schätze den Herrn Bundespräsidenten außerordentlich. Also da will ich nicht missverstanden werden, aber ich finde schon lange die Zeit ist reif. Und jedes Staatsamt sollte auch genauso von einer Frau verkörpert werden. Und uns allen in der Bevölkerung, den Männern wie den Frauen, den Jungen wie den Mädchen, die Orientierung geben. Es geht. Das Geschlecht ist nicht die Frage. Wie man es dann macht, daran soll man gewissen werden.
Meine letzte Frage, wo ich ein bisschen mogle, sind 3,5 Fragen. Das Thema der Staffel ist ja Krise. Und dann würde ich gern von Ihnen wissen, ja, befinden wir uns in einer Krise? Reden wir die herbei? Was macht Ihnen Sorge? Und auch, hier mogel ich, mit Hinblick auf Gleichberechtigung, sehen Sie eher Rückschritte oder Fortschritte?
Tja, was ist eine Krise? Eine Krise ist eine Erschütterung, die unter die Oberfläche geht. Also die Wurzeln sind nicht rausgerissen, wenn man es so im Bild des Baumes sieht, aber er sitzt nicht mehr so fest wie vorher. Und was ist eigentlich Stärke in der Krise oder echte Krisenresilienz, wenn es gelingt, dass diese Erschütterung nicht weiter zunimmt, sondern man sehr, sehr schnell durch Maßnahmen, die man einzieht, also ganz praktisch Sandsäcke, weil das Wasser steigt, um im Bild zu bleiben, es abmoderiert und dann kommt es eben nicht zu einer Disruption und danach neu pflanzt. Und das ist die Kraft, die wir entfalten müssen. Dinge werden immer kaputt gehen. Haben wir eine Krise? Ich glaube, wir haben mehr Bewusstsein für Krise als vorher, weil wir viel vernetzter sind. und deshalb von allen Krisen permanent erfahren, 24/7. Wir wissen, wo ein Erdbeben war, wo eine Überschwemmung war, wo ein Zug entgleist ist, obwohl wir niemals unseren Fuß an diesen Ort oder in jenes Land gesetzt haben, ob in unserer unmittelbaren Nähe oder am Ende der Welt, aber wir wissen es. Und das schafft natürlich ein Gefühl von Unsicherheit, weil wir lesen ja nicht, dass ein neuer Schmetterlingsschwarm gesichtet wurde in demselben Ausmaß, wie wir lesen, dass jemand ums Leben gekommen ist. Obwohl das vielleicht in, sagen wir mal, der Eisbär in der Antarktis war, der jemanden das Leben gekostet hat. Da ist der Pinguin, also in der Arktis ist ja der Eisbär, genau. Und ich glaube, dass dieses viele Wissen und Thematisieren von Sicherheitsvorfällen, Vorfällen abstrakt, schon mal das Grundgefühl, hier könnte die Welt in einer Krise sein, bestärkt. Und da bezweifle ich, dass die Welt an sich in einer Krise ist. Was wir haben, sind geostrategische Zuspitzungen. Und da tun wir Deutschen uns besonders schwer, weil wir nach dem Zweiten Weltkrieg alles dafür getan haben, dass Europa uns mitnimmt und akzeptiert, dass wir es anders machen können als echte Demokraten. Und was wollten wir? Stabilität. Und wir waren so glücklich, als wir in dieser Bundesrepublik eine stabile politische Ordnung mit genau diesen Parteien und diesen Programmen und immer in diesen Koalitionen geschaffen haben. Und dann war es ja für uns schon bahnbrechend, wenn eine FDP mal mit jemand anderem koaliert hat. Das war schon eine Erschütterung. Und unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der DDR haben schon viel früher lernen müssen, 89, 90. Es gibt gar keine Gewissheit. Auch ein Staat kann sich verändern. Und man macht auf und man hat eine neue Krankenversicherung, eine neue Rentenversicherung. Die Züge heißen anders. Alles ändert sich. Wollte man das? Wurde man gefragt? Nein, es ist mit einem geschehen. Und da haben wir leider die Chance verpasst. Wir haben super investiert in die Infrastruktur, in die physische Infrastruktur, aber nicht in die politische und in die Köpfe-Infrastruktur. Wir hätten gemeinsam dieses Deutschland machen müssen. Und es ist komisch, dass wir es nicht wussten, weil wenn man eine Familie gründet, dann weiß man genau, man ist zu zweit, dann kommt eins dazu, alles verändert sich. Drei sind nicht 2 + 1, sondern 3 sind was Neues, was ganz Neues. Kommt noch einer dazu, ist es wieder was Neues. Wir hätten gemeinsam dieses neue Deutschland beplanen müssen. Ich finde, mit einer Verfassung hätte uns gut zu Gesicht gestanden. Man kann es ja auch nach einer Weile machen. Und mit Gespräch, mehr Gespräch. Dann würde es uns jetzt nicht so erschüttern, wie es uns erschüttert, dass Mächte in der Welt wie China sich vor 14 Jahren aufgemacht haben und gesagt haben, ich habe das Land modernisiert und jetzt bleibe ich in einem Parteienstaat und mache einen hochmodernen Einparteienstaat mit einer brummenden Wirtschaft, weil ich Arbeitsplätze für 1,4 Milliarden Menschen organisieren muss oder eine Bevölkerung ernähren muss für 1,4 Milliarden und viele Arbeitsplätze schafft. Und ich grenze mich ab von vornherein. Wir hätten nie gedacht, dass unser Partner über dem Atlantik, unser engster Verbündeter, die Vereinigten Staaten sein. Multilateralismus, Verträge, die sind nicht für immer. Ich mache mein eigenes Ding, ich setze mich nach vorne, ich bin das Wichtigste. Aber das darf man nicht anderen Staaten übel nehmen, man muss damit umgehen. Und wir hatten uns eigentlich einsortiert als Deutschland, Wirtschaftskraft, Wirtschaftsnation, und wir lösen die Dinge europäisch. Und sowas wie eigene nationale Interessen, Hardboy vertreten, richtig antreten, das mussten wir gar nicht. Das haben wir im Wirtschaftsbereich mit unseren großen Firmen sehr gut gekonnt. Aber wir mussten das außen- und sicherheitspolitisch nicht. Und wir mussten vor allem nie begründen, warum wollen wir eigentlich eine Demokratie sein? Wo liegt denn da der Wert? Warum sind denn Einbindung von allen und langwierige Prozesse eigentlich eine gute Sache? Was ist denn der Vorteil von einem Rechtsstaat, wenn Prozess mehrere Jahre dauert? Mussten wir alles nicht begründen, waren alles given. Während es für die Bürger und Bürgerinnen aus der ehemaligen DDR eben gar keine Selbstverständlichkeiten waren. Und da haben wir kein Gespräch geführt. Deshalb glaube ich, dass wir das, was wir jetzt sehen, Erstarken von Nationalstaaten, dass uns das überproportional erschreckt. Es hat immer Kriege gegeben. Ich meine, der Krieg gegen die Ukraine tobt seit 2014, wir haben halt weggeguckt. Jetzt ist er so nah, dass wir nicht mehr weggucken können und die Flüchtlingsströme sind auch bei uns angekommen. Nein, ich glaube nicht, dass wir an sich in einer Großkrise leben. Ich glaube, dass wir eine andere Awareness haben und besonders sensibel sind für die Sicherheitsveränderungen, die da vor sich gehen, und dass wir noch unsere Rolle finden. Was wollen wir denn? Wer wollen wir sein? Wollen wir ein Broker sein? Wollen wir uns mit einer großen Macht assoziieren und mehr in das Feld gehen? Wollen wir endlich diesen Motor Europa stärker nutzen, ja, mit unseren französischen Freunden und allen, die da mitmachen? Ich glaube, da haben wir uns vom Profil her als Deutschland immer noch nicht gefunden. Und das wäre aber wichtig. Die Welt guckt ja auch auf uns, nicht nur, weil wir viele sind, sondern weil wir auch viel können. Das wünsche ich mir auch von der neuen Regierung. Wir haben ja eine tolle nationale Sicherheitsstrategie, dass wir die jetzt noch mehr mit Leben erfüllen, dass vielleicht ein Nationaler Sicherheitsrat kommt, indem wir Themen vernetzt denken, ja, wenn wir Energiesicherheit denken, dass alle am Tisch sitzen, ja, also nicht nur diejenigen, die Energieexperten sind, aber auch die Transportexperten sind. Energie muss transportiert werden, die Bevölkerungsexperten sind, die wissen, wo sind Menschen, die was brauchen, Technologieforscher, die wissen, wo sitzt energieintensive Energie, wo wird sie entstehen. Dann diejenigen, die Besitzverhältnisse analysieren, wer stellt sie zur Verfügung, wem gehört sie, sind es unsere Freunde und wenn nicht, welche Schutzmaßnahmen brauchen wir? Das würde ich mir wünschen, dass wir da unser Profil schärfen und das ist was anderes, als selber in Nationalstaat des 19. Jahrhunderts zurückzuverfallen. Ich habe auch Vertrauen darin, dass wir eine gefestigte Demokratie sind. Ich habe zweimal gesehen in der Flüchtlingskrise und im Ukraine-Krieg und dreimal in der Pandemie, was wir bewirken können, wenn wir einander helfen und zusammenhalten. Deshalb denke ich, wir werden es schaffen, vielleicht auch mit Hilfe unseres Bundespräsidenten, der jetzt ja einen Prozess angekündigt hat, Bewältigung der Pandemie, der nochmal dieses Gespräch mit der Bevölkerung suchen will. Was habt ihr erlebt? Was hat es mit euch gemacht? Als Prozess auch der Heilung, dass wir das gestalten können. Dieses Deutschland mit einem klaren außen- und sicherheitspolitischen Profil, das ein Partner ist. Für die unsere Partner sein wollen und das sich traut, auszusprechen, wenn unsere Interessen verletzt werden. Ich habe ja erzählt, dass ich in der Spionageabwehr war. Und da geht es ja permanent darum, thematisiere ich oder nicht, dass mein Staat angegriffen wird. Spreche ich es aus? Sage ich, hier ist jemand im Tiergarten erschossen worden. Sage ich, das war eine fremde Macht. Sammel ich dann die Beweise und führe einen Prozess. Und unser Land hat das Instrumentarium. Und unser Land hat Richter, die mutig sind, in einer Urteilsverkündung zu sagen, das war der russische Staat, das war ein russischer Dienst und hier spreche ich das Urteil. Und also diesen Mut zu haben, klar auch zu benennen, wenn gegen unsere Interessen verstoßen wird, das, denke ich, können wir noch stärken. Die anderen tun es ohnehin und angegriffen werden wir ohnehin, ja. Also, da sind wir vielleicht noch ein bisschen still.
Zu meiner Halbfrage zur Gleichberechtigung, Fortschritte, Rückschritte, würde ich als allerletzte Frage.
Tja, ich dachte, wir sind schon weiter, vielleicht sage ich so, in der Gleichberechtigung. Da denke ich die Gleichberechtigung aber auch breit. Also, das ist für mich nicht nur Geschlechter, das ist auch Hintergründe. Vielfältige Berufsviten, kulturelle Hintergründe, Menschen, die vielleicht noch eine zweite Sprachfähigkeit haben, weil das auch ihre Heimat ist, weil sie daherkommen. Da erlebe ich unser Land ja immer noch nicht so, in der Verwaltung sagen leider auch alle Zahlen, noch nicht so bunt, wie es sein könnte. Und ich dachte eigentlich, wir sind weiter, weil ich ja international immer unterwegs bin. Für mich ist es so eine Selbstverständlichkeit gewesen. Aber wenn ich dann Arbeitseinheiten treffe, wo dann vielleicht fast sogar nur Männer sind aus einer Alterskohorte und wirklich mit keinerlei Migrationshintergrund, da sehe ich dann schon noch Aufgaben vor uns liegen. Ja, dass wir überhaupt mal beim Einstellen noch genauer darauf achten, uns noch mehr Mühe geben, vielfältig einzustellen, breiter abzudecken. Und wenn wir in die Wirtschaft gucken, sind die Zahlen an Frauen in Führungspositionen ja wirklich maximal enttäuscht. Ja, es ist sicher immer ein Geschäft auf Zweiseitigkeit. Man muss sich ja auch, man muss seinen Anspruch melden und sich Gehör verschaffen, nach vorne treten. Ich kann immer nicht so recht glauben, dass es in all den Unternehmen keine Frauen geben sollen, die führen könnten in Vorständen und Aufsichtsräten, die nicht Thomas und Andreas heißen und es schon immer gemacht haben. Aber da habe ich leider auch kein Patentrezept, ja. Ich versuche, Frauen wie Männer stark zu machen und stille Gewässer besonders zu fördern. Aber ich hätte gedacht, wir sind weiter. Also in der Uni habe ich mich gleichberechtigter gefühlt als im Berufsleben, kann man vielleicht sagen. Und das ist schade. Da könnten wir besser werden.
Das probieren wir und leisten auch mit dem Podcast einen kleinen Beitrag, um andere zu inspirieren. Vielen Dank, Ihnen, Friederike.
Vielen Dank, Zoe.